Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.
Hallo und herzlich willkommen beim Profil-Podcast zu den US-Wahlen Trump oder Harris. Ich bin Siobhan Geetz, Redakteurin im Außenpolitikressort des Profil, und ich begrüße heute einen Gast bei mir, aber zuerst, wie immer, die aktuellen Umfragen. Es hat sich nicht wahnsinnig viel getan in der vergangenen Woche. Harris liegt in der Popular Vote nach wie vor Trump mit nach wie vor 49-46%. Und in den 7 Swing States, da führt Harris nach wie vor in 4, nämlich Pennsylvania, Nevada, Michigan und Wisconsin, und Trump in 3, Georgia, North Carolina und Arizona. Der Vorsprung ist aber jeweils nicht wahnsinnig hoch. Aber, und das ist interessant, Kamala Harris hat Trump jetzt überholt in der Frage, wer denn Veränderungen bringt. Also Change, das ist ein ganz wichtiges Stichwort bei den Wahlen, weil die Menschen wollen Veränderungen. Und eine Mehrheit sagt auch, dass sie more fun ist, also dass es mit ihr mehr Spaß macht. Und das sagen sogar unter den Republikanern 13%. Fand ich interessant. Aber jetzt zu unserem heutigen Thema. Und das ist, da stellt sich die Frage, wie es denn um die Demokratie in Amerika steht. Und da darf ich heute meinen Gast begrüßen, Eugen Freund. Herzlich willkommen beim Profil-Podcast.
Danke für die Einladung.
Sie waren zuletzt, sind Sie bekannt gewesen als Europaabgeordneter. Sie waren im Europaparlament in Brüssel und Straßburg von 2014 bis 2019 für die SPÖ. Bekannt wurden Sie aber als ORF-Journalist und Sie waren als solcher von 1995 bis 2001 in Washington Korrespondent, haben auch ein Buch geschrieben, Mein Amerika. Aber Sie haben auch schon davor mal in den USA gelebt, nämlich ab Ende der 1970er Jahre. Und deswegen kennen Sie die USA. Sie haben erlebt, wie sich das Land in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Und über diese Entwicklung wollen wir heute sprechen. Und eben allen voran über den Zustand der Demokratie. Herr Freund, welche großen Veränderungen haben Sie denn in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auf persönlicher Ebene und politisch in Amerika erlebt?
Also das erste Wort, das mir eingefallen ist, wie Sie gesagt haben, es hat Veränderungen in den USA gegeben, in dem Zeitraum, in dem ich dort gelebt und gearbeitet habe. Das erste Wort, das mir eingefallen ist radikal. Mhm. Also es hat sich radikal geändert. Ich war bei der ersten Wahl sozusagen persönlich dabei, 1980, als Jimmy Carter von Ronald Reagan geschlagen wurde. Und das war eine ganz normale Auseinandersetzung, immer wieder mit Höhepunkten und kleineren Tiefpunkten. Aber es hat sich alles auf einer Ebene abgespielt, die man nicht nur demokratisch nennen muss, sondern auch zivilisiert. Und dann kam das Jahr 84, das sich dadurch besonders unterschieden hat, als der damalige Gegenkandidat von Ronald Reagan, der auch schon weit über 70 war, Walter Mondale, ein relativ junger Vizepräsident, ja, damaliger Vizepräsident von der vorherigen Jimmy Carter-Regierung, nur einen einzigen Bundesstaat gewonnen hat. Also das hat es auch seit damals nicht mehr gegeben. Also es war ein wahnsinniger Tiefschlag für die Demokratische Partei. Und dann ist es so weitergegangen, nichts Besonderes. Also es kam dann George Herbert Walker Bush, der Vater des späteren Präsidenten Bush, den wir ein bisschen besser kennen, weil damals natürlich auch mit 9/11 ein Vorfall war, der Amerika zutiefst erschüttert hat und nicht nur Amerika. Und dann kam, und da glaube ich, also das muss man irgendwie auch versuchen zu erklären, Barack Obama war nur möglich durch George Bush. Ja, also die zwei Perioden George Bush haben es möglich gemacht, dass ein schwarzer Mann, ich sage das jetzt einmal so oberflächlich, das Weiße Haus erobern konnte.
Warum? Wegen den Kriegen auch?
Also nicht nur, weil das Pendel immer ausschlägt. Ja, es gibt ja, das sieht man ja quer durch die Geschichte nach 45, dass es entweder eine, maximal zwei Perioden für die jeweils eine Partei gibt als Präsident. Und im aller besten Fall drei. Das gab es nach Ronald Reagan, zweimal Ronald Reagan und einmal Bush, da waren drei Republikaner. Aber das Pendel schlägt dann irgendwann einmal, spätestens nach dem dritten Mal schlägt es zurück. Und bei George Bush war es dann auch wieder so, dass sich die Stimmung radikalisiert hat und dass man wieder jemanden haben wollte, der das Land zurück auf den Boden führt sozusagen. Ich meine, die Stimmung hat sich deswegen radikalisiert, weil 9/11 halt so ein einschneidender Vorgang war in der amerikanischen Psyche und die Kriege, die danach gefolgt sind. Und die Leute haben genug gehabt von den vielen Toten, die auch zurückgekommen sind. Also unabhängig von den Toten, die die Amerikaner verursacht haben, aber sind ja auch selbst sehr viele Soldaten dann wieder in Särgen zurückgekommen. Und das hat auch dazu beigetragen, dass dann Barack Obama gekommen ist. Und Barack Obama hat dann erst wieder Trump möglich gemacht, dass also nach diesen zwei Perioden jemand ganz anderer kommt, ja, der wieder ganz anders ist als Barack Obama. Und nur weil eben dieser Schwarze und dieser Hass auf den Schwarzen im Weißen Haus so gestiegen ist, war es möglich, dass man jemanden, der praktisch nichts vorzuweisen hat, ja, also nicht einmal seine wirtschaftliche Expertise, er war ja selber, also Trump war ja selber schon einmal Pleitier, ja. Also nicht einmal das hat die Leute davon abgeschreckt, Donald Trump zu wählen.
Das hat doch viel zu tun mit der Radikalisierung innerhalb der Republikanischen Partei, die mit Trump ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden hat. Und Trump ist ja auch nicht verschwunden. Ich erinnere mich, nach den vergangenen Wahlen 2020, die Biden gewonnen hat, haben sehr viele gedacht, so das war's jetzt. Und die Republikaner, die werden sich jetzt wieder finden und Trump ist jetzt weg. Gut, wie wir jetzt wissen, das war nicht so. Aber ich würde mir gerne anschauen jetzt anhand von drei Institutionen, wie demokratisch das System in den USA wirklich ist. Das Wahlsystem und das prinzipielle politische System ist ja ganz anders als in allen anderen Ländern, vor allem auch in den Ländern Europas. Fangen wir vielleicht an bei den Präsidentschaftswahlen, weil das jetzt aktuell bevorsteht. Da reicht ja keine Mehrheit der Stimmen. Das die Popular Vote, wo ich vorher gesagt habe, Harris führt dort seit der Debatte eigentlich stetig vor Trump. Und auch Hillary Clinton hat die Popular Vote mit 3 Millionen Stimmen Vorsprung gewonnen gegen Trump und trotzdem verloren wegen der Wahlmänner. Also entscheidend sind nicht die, es sind keine direkten Wahlen. Entscheidend sind ja nicht die WählerInnen-Stimmen, sondern die 538 Wahlmänner oder Wahlleute, sollte man sagen, mittlerweile gibt es ja auch ein paar Frauen, die entsendet werden von den Bundesstaaten. Ganz kurz zur Erklärung. Wer einen Bundesstaat gewinnt, bekommt eben diese Wahlleute und alle anderen Stimmen verfallen. Alle, genau. Also jeder Staat hat eine gewisse Anzahl von Wahlstimmen. Zum Beispiel ist es jetzt beim wichtigsten Swing State, Pennsylvania ist der größte Swing State, sind es 19. Und die bekommt dann der Gewinner dieses Bundeslands.
Kurze Unterbrechung, Florida war auch einmal ein Swing State. Also ist ja auch zwischen den Demokraten und den Republikanern hin und her gegangen. Da waren es 30, ja, 30 Wahlmänner. Also wer Florida gewonnen hat, damals, mittlerweile ist Florida voll in das republikanische Lager übergelaufen. Aber früher war das so, Florida hat entschieden. Und wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, aber machen Sie mal Ihre Frage fertig, dann brauchen Sie nicht mehr zu unterbrechen.
Genau, also die Wahlleute sind entscheidend. Und es gibt dann eben oft eine Diskrepanz zwischen den Wahlmännerstimmen und den Wählerstimmen, wie man eben gesehen hat bei Hillary Clinton versus Donald Trump. Und diese Diskrepanz zwischen Wahlmännern und Wählerstimmen erklärt sich eben dadurch, dass die Wahlmännerzahl nicht der Bevölkerungszahl entspricht. Nicht genau. Also Bundesstaaten mit weniger Einwohnern sind überrepräsentiert. Und was auch noch interessant ist, die Republikaner haben seit 20 Jahren die Popular Vote nicht mehr gewonnen, also seit Bush 2004. Aber wie gesagt, Trump muss auch nicht die Popular Vote gewinnen, er braucht nur mehr Wahlmänner als Harris und deshalb entscheiden eben die Swing States. Und das Interessante ist, dass es dann am Ende ja tatsächlich auf wenige 10.000 Stimmen ankommt in einigen Bundesstaaten. Zum Beispiel Michigan oder Pennsylvania, da habe ich mir die Zahlen angeschaut. 2016 hat Trump durch 40.000 Stimmen in Pennsylvania, Wisconsin und Michigan gewonnen. 2020 hat Biden durch 22.000 Stimmen in Wisconsin, Georgia und Arizona gewonnen, obwohl er insgesamt 7 Millionen Stimmen mehr hatte. Das heißt.
Und jetzt noch einmal eine Unterbrechung, eine kurze, bitte. Als Ergänzung. deshalb hat auch Trump nach der verlorenen Wahl 2020 den zuständigen, glaube ich, Innenminister oder was von Georgia angerufen, den Herrn Raffelsberger, und hat gesagt, verschaffen Sie mir doch 11.000 Stimmen, bin ich dort over the top, ja, dann habe ich alle Wahlmänner von Georgia und damit bin ich Präsident. Ja,
ja, genau, und da wollte er tricksen. Ne?
Ja.
Das wissen wir jetzt, weil wir dieses Telefongespräch kennen. Also eigentlich könnte man doch sagen, die Demokraten brauchen für einen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen einen Erdrutschsieg in den Wählerinnenstimmen. Und deswegen sagt der Autor Ezra Klein in seinem Buch Why We're Polarized, schreibt er, Amerika ist keine Demokratie. Stimmen Sie dazu?
Naja, das ist halt ein Satz aus einem langen Buch, in dem vieles erklärt wird. Und wahrscheinlich steht dann dort, but the US is not a democracy, but. Ja.
Naja, also gibt kein großes Aber eigentlich bei ihm.
Es ist für uns Europäer ist es ungewöhnlich, das, was Sie gerade erklärt haben. Mhm. Und das Ganze geht noch dazu auf die Verfassung des Jahres 1776 zurück, was ja wirklich pervers ist. Ich meine, es hat sich so viel verändert seit damals. Ja. Damals sind die Wahlmänner mit Pferdewegen zusammengekommen und haben, das gibt es ja auch heute noch, dass sie sich erst, ich weiß jetzt nicht genau, vier Wochen oder sechs Wochen später treffen, so wie 1776. Ja. Weil damals war es gar nicht möglich, dass die alle zusammenkommen konnten am nächsten Tag aus Vermont und
deswegen sind ja die Wahlen auch immer an einem Dienstag, ne? Weil man am Sonntag nicht wählen wollte und Montag ging sich nicht aus.
Ja, das kommt auch noch dazu. Also, dass man dieses System nur deshalb, weil es vor über 200 Jahren in die Verfassung geschrieben wurde, nicht ändert, ist ja schon einmal etwas ganz Seltsames, jetzt unabhängig davon, dass auch dieses Waffengesetz sich immer auf die Verfassung beruft. Aber also das ist schon einmal das eine Ungewöhnliche. Ja? Das heißt, die Amerikaner wollen mit ihrer Verfassung nichts ändern, außer wenn es ihnen aus irgendeinem bestimmten Grund doch passt. Deswegen gibt es ja auch die Amendments, also diese nachträglichen Zusätze. Aber also zurück zur Frage, ist Amerika eine Demokratie? Ja, also ich würde wahrscheinlich nicht so weit gehen wie Ezra Klein. Würde schon noch sagen, dass es eine Demokratie ist, aber es ist eine Demokratie, die sehr am Rande dessen steht, was wir noch als Demokratie bezeichnen können. Ich meine, komm zurück auf das, was ich persönlich damals mitbekommen habe. Zum Beispiel, als Barack Obama gewählt wurde 2008, hat der damalige, weiß jetzt nicht mehr, Mehrheits- oder Minderheitsführer der Republikaner gesagt, unser vordringliches Ziel muss es sein, dass Obama nur eine Periode im Amt ist und wir werden alles tun, damit er nichts erledigen kann und damit aus dem Amt gejagt wird. Ja. Also man hatte damals überhaupt kein Ziel, zusammenzuarbeiten, dieses Land irgendwie vorwärts zu bringen.
Nur die Gegnerschaft.
Und die Gegnerschaft geht zurück noch einmal 10 Jahre, würde ich sagen, also auf das Jahr 95, 96, Wiederwahl von Bill Clinton. Der hat einen republikanischen Gegner gehabt, der Newt Gingrich hieß. Und der hat eigentlich mit dem Hass begonnen damals. Mhm. Damals ging es nicht zuletzt, dann 98, auch um die Monica Lewinsky, wo man auch mit dem Impeachment versucht hat, den Präsidenten aus dem Amt zu jagen, was dann nicht durchgegangen ist. Aber er hat damals damit begonnen, diese Polarisierung in den USA sozusagen auszubeuten und zu vergrößern, sodass wirklich diese Lagerbildung, die es in früheren Jahren nicht gegeben hat. Ich erinnere immer an Ronald Reagan, wenn er ein Gesetz nicht durchbringen konnte, hat er seinen demokratischen Gegner, unter Anführungszeichen, dessen Name mir jetzt im Moment nicht einfällt, ein weißhaariger Abgeordneter aus Massachusetts, angerufen und hat gesagt, du pass auf, wir müssen da irgendetwas machen, kannst du nicht schauen, dass wir alle Demokraten dazu kriegen, diesem Gesetz zuzustimmen.
Also es gab eine Zusammenarbeit und man hat versucht, fürs Land etwas voranzubringen.
Und das gab es ab Gingrich dann nicht mehr. Da gab es immer nur den einen Block und den anderen Block, aber kaum, also ich sage jetzt nicht keinen, weil auch in Österreich stimmen die Freiheitlichen manchmal in einem Gesetz zu, dass das Schwarze und Grüne vorlegen. Aber es ist die Ausnahme.
Mhm. Das sind die Präsidentschaftswahlen. Wichtig ist aber auch, es ist schon angesprochen, der Kongress. Es finden parallel zu den Präsidentschaftswahlen wird ja auch das Repräsentantenhaus neu gewählt, also komplett. Das wird tatsächlich alle 2 Jahre neu gewählt, sehr kurze Legislaturperiode, und ein Drittel des Senats. Und dort, also im Senat, ist der Nachteil, sage ich mal, für die Republikaner sogar noch größer. Es ist so, dass jeder Bundesstaat 2 Senatoren entsendet. Also insgesamt gibt es 100. Und die Demokraten haben derzeit die knappe Mehrheit durch die Stimme von Kamala Harris. Und der Senat, zum Beispiel, wenn man sich anschaut, das Beispiel Pennsylvania, da war Pennsylvania beim Senat mehr als 40 Jahre lang in republikanischer Hand, obwohl die Demokraten die Popular Vote dort mehr als die halbe Zeit gewonnen haben. Wie kann denn das sein?
Also, bevor ich da jetzt versuche, eine Antwort zu geben, muss ich noch einmal zu der ursprünglichen Frage der Demokratie zurückkommen. Und eines der wesentlichen Probleme besteht darin, dass die Wahl selbst immer am Rande des sogenannten Demokratischen steht, weil im Wahlort entschieden wird, wer wählen darf. Also die Leute werden noch von der Wahlurne sozusagen weggeschickt, wenn irgendetwas nicht stimmt. Und das, was nicht stimmt, bestimmt die Mehrheit der im Raum befindlichen Wahlbeobachter. Und die können natürlich, also jetzt in den letzten Monaten und letzten Jahren hat die Republikanische Partei versucht, mit allen Mitteln hier eine Mehrheit zu bekommen. Also in den jeweiligen Wahlorten und Wahllokalen, dass ihre Wahlbeobachter die Mehrheit haben. Das heißt, sie bestimmen dann darüber, ob die Frau Smith aus Georgia, die schwarze Frau, die ja natürlich, so wie alle Amerikaner, keinen nicht Mietzettel, sondern wie heißt das, Wohnort?
Meldezettel.
Meldezettel hat, dass die mit ihrem Führerschein kommt und wählen darf. Und dann steht der Name der Frau Smith drinnen, aber sie schreibt sich anders als die normalen Smith, sie schreibt sich nicht mit, ich weiß jetzt nicht, mit TH, sondern sie schreibt sich irgendwie anders. Und dann stimmt das nicht überein und dann fliegt sie hinaus. Also diese einzelnen
Und die Leute dort haben auch oft keinen Pass und deswegen können sie das nicht.
Eben, sie können es nicht beweisen dann. Und Wählerlisten stimmen halt dann nicht immer mit dem Ausweis überein, den sie mitbringen. Also das ist einmal schon sehr willkürlich und wird jetzt für die kommende Wahl 2024, jetzt im November, wird das noch ein größeres Problem sein, weil die Republikaner wirklich mit allen Mitteln versucht und sich durchgesetzt haben, dass sie im Wahllokal darüber bestimmen, wer wählen darf und wessen Stimme zählt.
Wir haben das im letzten Podcast, habe ich das schon mal kurz angesprochen, auch, dass die Republikaner tausende Leute aus Wählerregistern entfernt haben. Aber prinzipiell, um zurückzukommen zu diesen Senatswahlen, auch dort haben die Stimmen der WählerInnen vom Land mehr Gewicht als jene aus den urbanen Gebieten. Die urbanen Gebiete sind wählen eher demokratisch, die ländlichen Gebiete eher republikanisch. Und zum Beispiel habe ich mir da die Zahlen angeschaut, Vermont 650.000 Einwohner hat dieselbe Macht im Senat wie New York mit mehr als 19 Millionen Einwohnern. Und Washington D.C. zum Beispiel ist ja gar nicht dabei. Die dürfen ja gar keine Senatoren entsenden, was auch für viel Kritik sorgt.
Immer. Jedes Jahr bei der Wahl wird darüber gesprochen, warum dieses Washington keine Repräsentanten entsendet. Ja? Und sie diskutieren darüber und es wird nichts entschieden und dann ist es das nächste Mal genauso wieder. Also das ist auch eines des Seltsamen. Ich meine, natürlich würden sie wahrscheinlich demokratisch wählen und damit wäre ein oder möglicherweise 2 Senatoren mehr für die Demokraten. Und
kann schon den Unterschied machen, ne?
Genau, das kann den Unterschied machen und es erklärt auch, warum die Republikaner absolut dagegen sind. Und das müsste sicher, also ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber es müsste sicher mit 2/3 Mehrheit entschieden werden.
Es müsste mit, so wie die meisten Dinge, die Verfassung betreffen. Ja. Ne? Aber als dritten Punkt habe ich mir überlegt, sollten wir sprechen über den Supreme Court. Der hat viel Macht in den USA. Dort gibt es 9 Richterinnen und Richter. Derzeit sind 3 demokratisch gesinnt, zugeordnet werden und 6 den Republikanern. Trump hat gleich 3 neu bestimmt. Und da gibt es eine ungeschriebene Regel, dass nämlich der amtierende Präsident oder die amtierende Präsidentin Richter auf Lebenszeit ernennen kann. Das heißt, Richterplätze werden frei, wenn ein Richter stirbt oder zurücktritt. Und die Republikaner haben mit dieser Regel 2016 gebrochen. Da gab es einen Todesfall unter den Richtern, das war Antonin Scalia, das war ein wirklich notorisch konservativer Richter, der ist gestorben im Februar 2016, damals war Barack Obama noch Präsident.
Wahljahr, genau.
Ja. Die Demokraten hätten da sich jemanden schon überlegt, ne? Merrick Garland, die haben da eh schon einen Kandidaten gesucht, der so ein Kompromisskandidat, das war jetzt kein Ultralinker, sondern eher ein Konservativer, aber doch jemand, mit dem die Demokraten zufrieden waren, den sie nominiert haben und mit dem sie, wo sie gedacht haben, dem können die Republikaner doch auch zustimmen, weil die Republikaner müssen natürlich dann auch noch zustimmen im Kongress. Das heißt, hat dann nicht funktioniert, die haben nicht mal abgestimmt. Mitch McConnell hat das verhindert, die haben das nicht mal nominieren wollen. Entschuldigung, ich habe gar nicht erwähnt, wer der Kandidat war, nämlich Merrick Garland. Und über den haben sie dann nicht mal abgestimmt. Ist das nicht dieser Bruch nicht eine Zäsur gewesen, wo man nachher jetzt eigentlich gar nicht mehr weiß, welche Regeln gelten denn für den Supreme Court überhaupt noch?
Naja, die Geschichte mit dem Garland war die, dass die Republikaner gehofft haben, dass nach den 2016er Wahlen wieder ein Republikaner Präsident wird. Mhm. Also das konnten sie ja nicht wissen, aber sie haben es gehofft. Das war ja 2016 war ja Trump dann.
Das war ja auch so dann.
Ne? Ja, das war dann auch so. Und genau der Trump hat dann das gemacht, was sie vorher gesagt haben, nämlich im Laufe seiner Amtszeit sind 3 weggefallen. Das heißt, einer war schon weg, nämlich Scalia.
Ja.
Den hätten ja, wie Sie richtig gesagt haben, schon die Demokraten nachnominieren sollen. Und das wurde einfach hinausgezogen, so lang, bis Trump Präsident wurde. Also eigentlich erst bis im Jänner 17. Und dann hat er den ersten nominiert, dann sind 2 gestorben. Und darauf hat er also noch 2 weitere bestimmt. Das Problem ist, glaube ich, dass Argument mit der Lebenszeit. Es sind jetzt, glaube ich, 2 oder 3 der neu zu besetzenden, also der möglicherweise neu zu besetzenden über 70 Jahre alt. Also das sagt nichts, aber es sagt schon auch, dass die Möglichkeit besteht, dass der nächste Präsident auch wieder einen Supreme Court, also einen obersten Richter bestellen kann. Und das verändert, also ich glaube, was wir hier nicht wissen, ist, wie mächtig dieser oberste Gerichtshof ist, ja, dass der über jedes Gesetz bestimmt. Ja. Und dass nichts durchgehen kann, was nicht auch vom obersten Gericht, das dem obersten Gericht vorgelegt wird und über das er dann entscheiden kann und muss. Also diese Situation gibt es ja in anderen westlichen Ländern nicht, in dieser Form. Es gibt schon immer wieder Einsprüche vom obersten Gericht, das haben wir ja auch hier in Österreich erlebt. Aber diese Art, dass also praktisch jedes Gesetz vom obersten Gericht auch durchgewunken werden muss oder halt beraten werden muss und dann entschieden werden muss, das gibt es also nicht nur in den Vereinigten Staaten, aber dort fällt es halt besonders auf. Und deswegen ist es auch jetzt so bedeutend, dass es schon eine 6-3 Mehrheit für die Republikanische Partei gibt.
Und Sie haben ja auch das Recht, das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Also das hatte jetzt auch tatsächlich in den letzten Jahren wirklich eine große Auswirkung auf die Lebensrealität von Menschen.
Sie haben es insofern gekippt, als Sie gesagt haben, das ist eigentlich keine Bundesangelegenheit, sondern das soll jeder Bundesstaat für sich selbst entscheiden.
Und es haben tatsächlich mehr als 20 ganz strenge Abtreibungsgesetze eingeführt.
Ja. Und das ist ja auch jetzt unter Anführungszeichen, sage ich, ein Vorteil für Kamala Harris, weil sie weiß, dass das den Frauen eine zusätzliche Munition gibt,
ja,
nicht für Trump zu stimmen, der ja irgendwie auch so hin und her wackelt. Also er ist ja nicht ein absoluter Gegner der Abtreibung, aber hat er diese Entscheidung des obersten Gerichtshofes, hat er der zugestimmt. Und jetzt versucht er sich da ein bisschen rauszuwinden, weil er merkt, er würde die Frauen verlieren, wenn er...
Ja, man kommt einfach nicht durch. Ne? Also eine Mehrheit der Amerikaner ist einfach nicht für strenge Abtreibungsregeln. Was ich vergessen habe zu erwähnen, vorher mit dem Supreme Court, mit diesem ungeschriebenen Gesetz, Mitch McConnell und die Republikaner haben damals damit argumentiert, dass man das nicht in einem Wahljahr bestimmen dürfen soll.
Ja.
Irgendwie nicht ganz schlüssig
ist, dass
die Demokraten den jetzt nicht nachbesetzen dürfen.
Also damals.
Den Scalia, genau, weil es ein Wahljahr ist, aber das war tatsächlich auch davor schon der Fall.
Aber das stand natürlich
nirgends. Und das steht auch nirgends, genau. Also es ist ein bisschen eine Trickserei.
Übrigens, der Mitch McConnell war der gleiche, der damals gesagt hat, was ich am Anfang erwähnt habe, wir müssen alles unternehmen, dass Barack Obama ein One-Term-President wird.
Also durchaus auch ein radikaler Geselle. Also prinzipiell hat man das Gefühl oder die Zahlen geben das her, dass die Demokraten viel mehr leisten müssen, um zu gewinnen. Also sie brauchen mehr Stimmen. Und wenn wir jetzt, sollte jetzt Kamala Harris das gelingen und sollte sie die Wahlen tatsächlich für sich entscheiden können, könnte Trump dieses Ergebnis anzweifeln? Er hat das schon gesagt, dass er das nur anerkennt, wenn er gewinnt, das Wahlergebnis, und dann könnte ja auch der Supreme Court zum Zug kommen. Was ist denn, womit ist denn da zu rechnen jetzt?
Also ich habe ja selbst im Jahr 2000 das erlebt, wie die Wahl in Florida angefochten wurde oder das Wahlergebnis in Florida angefochten wurde. Da gab es die sogenannten Hanging Chads, also da wurden Lochkarten verwendet und in vielen Wahlkarten sind diese kleinen Fitzel, die man hinausstechen sollte, nicht runtergefallen, sondern sind hängen geblieben, deswegen Hanging Chads. Daraufhin hat es eben bis zum 12. Dezember gedauert, bis dann der oberste Gerichtshof, der von Ihnen gerade erwähnte oberste Gerichtshof, entschieden hat, dass diese Wahl für Bush ausgehen muss, obwohl auch damals Al Gore natürlich die Mehrheit der Stimmen erzielt hat, aber in Florida, und er hat auch nicht gekämpft darum. Ja. Er hat sich seine Anwälte geholt und die haben für ihn den Fall vertreten vor dem obersten Gerichtshof, aber er hat dann das akzeptiert, sozusagen, diese Entscheidung des obersten Gerichtshofes. Aber da hinkt, ab diesem Ergebnis blieb immer irgendetwas hängen, ja, im besten Sinne des Wortes jetzt, auch im Zusammenhang mit den Wahlkarten. Und die Gefahr besteht natürlich jetzt, weil wir kommen jetzt ja zum Jahr 2024. Ich sehe eine viel größere Gefahr als nur die, dass der oberste Gerichtshof dann entscheidet. Also wenn er für den Trump entscheidet, dann wird er eine Ruhe geben, weil dann ist er eh Präsident.
Ja.
Aber ich glaube, dass es, wenn die Wahl so ausgeht, dass Trump verliert, dass es in den USA zu bürgerkriegsartigen Unruhen kommen wird. Es ist ihm ja jetzt schon gelungen oder damals gelungen, im Jahr 2021,
ja, am
6. Jänner, ist es ihm ja damals schon gelungen, einen Mob sozusagen gegen das Kapitol zu schicken. Und ich habe die große Sorge, dass es, wenn es so ausgeht, wie ich es jetzt beschrieben habe, dass es dann nicht nur in Washington D.C. selbst zu Auseinandersetzungen kommen wird, sondern in vielen Städten Amerikas. Also ich glaube nicht, dass es einen flächenmäßigen Bürgerkrieg geben wird, aber es wird so Pockets geben, wo die Leute bis hin zu Waffen greifen und alle möglichen. Es hat zum Beispiel im Zusammenhang mit der Wahl 2020 hat es dann bei den Wahlbeisitzern Anrufe gegeben, wo sie bedroht wurden, dass ihnen etwas Schreckliches passieren wird, wenn sie sich noch einmal als Wahlhelfer zur Verfügung stellen. Ja, also so intimidiert, wenn es das deutsche Wort gibt, also so verängstigt und so bedroht sind diese Wahlhelfer geworden. Es waren nicht einzelne, sondern es waren viele. Und das hat auch dazu geführt, dass sich immer weniger Demokraten jetzt für diese Rolle als Wahlhelfer zur Verfügung Stellen gestellt haben.
Und das hat wiederum zur Folge, dass mehr Republikaner dort sitzen.
Richtig, und die entscheiden dann die, über den Ausgang der Wahl, und das muss nicht unbedingt dem unter Anführungszeichen Wählerwillen entsprechen.
Das ist ein ziemlich düsteres Szenario, das natürlich nicht ausgeschlossen ist, da muss ich Ihnen recht geben. Am Ende jetzt unserer Sendung würde ich Sie noch bitten, wir haben jetzt Szenarien besprochen. Was ist, wenn? Was glauben denn Sie, wie es ausgeht? Trauen Sie sich eine Prognose zu? Wer gewinnt denn die Wahlen, Trump oder Harris?
Schauen Sie, ich bin ja, wenn Sie so wollen, ein politischer Analyst und nicht ein Wahrsager. Und darum habe ich es auch gewagt, im November aufgrund meiner Expertise oder, wenn man so will, Erfahrungen, die ich mit dem amerikanischen politischen System gehabt habe, vorauszusagen, dass mit großer Wahrscheinlichkeit Joe Biden nicht der Kandidat sein wird. Das habe ich schon im November 2023 geschrieben. Also es gab es auf Papier und am Internet. Und es ist tatsächlich dann so gekommen, wie ich es vorher gesagt habe. Es hat Beispiele gegeben aus der Vergangenheit. Ich habe das auch beschrieben, was mich dazu bringt. Aber ein Wahlergebnis vorauszusagen, das noch dazu so unsicher ist, wie das bei den Wahlen jetzt und wie es auch vor 4 Jahren war und wie es auch schon öfter in der Geschichte war. 1948 hat die Chicago Tribune eine Zeitung herausgebracht am 3. November nach der Wahl. Dewey defeats Truman. Ja? Ja. Und Dewey war der demokratische Gegenkandidat von Truman, aber er hat ja nicht gewonnen. Ja? Also, und sie haben das Bild gezeigt, wie der Truman die Zeitung in der Hand hält, der Sieger Truman die Zeitung in der Hand hält. Also Voraussagen werde ich sicher keine treffen. Es wird wahrscheinlich so kommen, wie wir es in den letzten Jahren schon ein paar Mal gesehen haben oder in den letzten Wahlen schon ein paar Mal gesehen haben. Die Mehrheit der Wähler will eine demokratische Kandidatin in diesem Fall oder einen demokratischen Kandidaten in früheren Fällen. Aber die entscheidet nicht. Mhm. Und so wissen wir nicht, wie es ausgehen wird.
Also wie die Wahlmänner dann, die Balance der Wahlmänner ist.
Wie sich die entscheidet, ja.
Das wissen wir nicht. Es wird auf jeden Fall knapp werden. Ich glaube, das können wir, die Prognose
also
ist zulässig.
Also ein Mandel-Reagan-Ergebnis wie 1984, wo Mandel nur einen Bundesstaat gewinnt, das wird es nicht spielen.
Das wird es nicht mehr spielen. Vielen Dank, Herr Freund, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben und Ihre Expertise. Ich darf mich verabschieden, auch von unseren Hörerinnen und Hörern.
Ich darf auch noch sagen, vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Das war ein sehr angenehmes Gespräch.
Auf Wiederhören.
Trump oder Harris? Der Profil-Podcast zur US-Wahl 2024.